In unserer Predigtreihe durch den Judasbrief sind wir schon einige Monate jetzt. Jetzt auch eine längere Pause, aber so langsam kommen wir auf die Zielgerade. Der Judas wollte ja seine geliebten Mitchristen, wollte ihn über das herrliche Evangelium schreiben. Er wollte ihn schreiben von der Liebe Gottes, von der Gnade, dass wir in Jesus Christus Vergebung der Sünden haben, wirklich sicher sind in ihm, dass wir da getrost durch dieses Leben gehen können, weil wir wissen, nach dem Tod, wir haben Frieden mit Gott. Über all diese Dinge wollte er schreiben, aber er merkt ja dann, nee, ich muss jetzt was anderes schreiben, weil in die Gemeinde sind falsche Lehren gekommen, die einen falschen Jesus gepredigt haben. Es sind Irrlehren in die Gemeinde gekommen. Und es ist bis heute so. Deswegen hat Gott den Judasbrief uns auch, also unter anderem den Judasbrief, wir finden es ja fast in jedem neutestamentlichen Brief, aber unter anderem den Judasbrief, wo es so konzentriert darum geht, hat uns unter anderem diesen Brief auch in die Bibel gegeben. Sonst, wenn es heute nicht geben würde, dann müssten wir uns diesen Brief gar nicht angucken. Aber Gott hat ihn uns extra gegeben, weil das gibt es bis heute. Und so dass die Leute damals und auch wir heute diese falschen Lehrer entlarven können. Deswegen hat uns Judas ihr Schicksal aufgezeigt, das haben wir uns angeschaut. Er hat uns ihr Verhalten aufgezeigt, um sie zu erkennen, um sie erkennen zu können, und hat uns ihr Wesen gezeigt. Heute haben wir Vers 17 bis 23 und da zieht er aus dem Ganzen Schlussfolgerungen. Ja, ich habe euch jetzt die falschen Lehrer, die Irrlehrer vorgestellt. Und jetzt will ich euch zeigen, wie könnt ihr euch davor schützen. Ich will Judas 17 bis 23 lesen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Soweit das Wort Gottes. Ich will noch beten. Vater, und so, dass wir dein Wort verstehen und es an uns wirkt, ja, es uns verändert, es auch das bewirkt, wozu es du geschickt hast, nämlich um deine Gemeinde auch, ja, zu schützen vor falschen Dingen. Da bitte ich dich, ja, dass das jetzt passiert, dass du durch deinen Geist hier wirkst an uns. Ja, dass du mir Fähigkeit gibst zum Reden und jedem Einzelnen auch zum Zuhören. Vater, dass du jetzt durch deinen Geist hier wirkst, da bitte ich dich drum, verherrliche du dich. Danke dir. Amen. Also es geht um den Schutz vor den Abtrünnigen in diesem Abschnitt. Und es sind so drei Sinnabschnitte. Zuerst geht es in Vers 17 bis 19 darum, mit der Aussage, lass dich nicht überraschen. Vers 20 und 21 ist die Aufforderung, erhalte dich in der Liebe Gottes. Und noch in den letzten beiden Versen ist die Aufforderung, rette andere. Aber bevor wir in den Text gehen, will ich euch nochmal grob die Struktur vom Judasbrief aufzeigen. Wir haben da einen sogenannten Chiasmus. Das ist kein wichtiges Wort, aber so die Struktur, die erhält ein bisschen was. Ja, wir haben eigentlich so eine Klammer um den ganzen Brief, einmal Vers 1 und 2, da grüßt Judas die Gemeinde und gibt ihnen aber auch gleich eine Ausrichtung. Und die Ausrichtung ist, ihr seid Geliebte Gottes und ihr seid von ihm bewahrt. Ja, auch mit dem ganzen Thema, das er dann schreibt, von Leuten, die weggegangen sind, von dem Richtigen. Ja, sagt, ihr seid geliebt, ihr seid bewahrt. Also das ist so der Gruß. Und dann, die große Klammer endet dann mit den letzten beiden Versen, 24 und 25, mit dem Schlussgruß, gibt aber auch wieder eine Ausrichtung mit. Ihr seid Bewahrte. Darum geht es da. Und dann geht eigentlich so eine Ebene tiefer, das ist einmal Vers 3 und 4, da gibt er die Warnung an seine geliebten Mitchristen. Und dann unser Text heute, Vers 17 bis 23, da geht's auch, richtet er sich auch direkt an die geliebten Mitchristen und gibt eine Aufforderung. Also zuerst die Warnung und jetzt dann die Aufforderung. Warum die Aufforderung? Genau wegen dem Mittelteil. Ja, also es sind eigentlich so diese drei Ebenen. Und in diesem Mittelteil geht es dann direkt um diese ganzen Irrlehrer. Ja, zuerst eine Warnung vor ihnen, dann ihre Beschreibung und jetzt sind wir heute in dem Teil, wo es sich wieder an die Gemeinde richtet und sie auffordert. Und zwar zu drei bestimmten Dingen. Drei bestimmte Dinge fordert er die geliebte Gemeinde auf. Und zwar das erste ist, lass dich nicht überraschen von diesen falschen Dingen. Es ist vorausgesagt, lass dich nicht überraschen. Das heißt, jeder hier muss sich über diese Dinge bewusst sein, dass er sich auch nicht überraschen lässt. Ja, das ist der erste Schutz, sich nicht überraschen zu lassen. Dann beginnt, ihr aber. Ja, nachdem er jetzt die Beschreibung von den Irrlehrern eigentlich so grob hinter sich gelassen hat, kommt ein Aber. Ja, ihr aber, ihr sollt nicht so sein wie sie. Ja, ihr sollt euch nicht so verhalten. Ihr sollt nicht auf ihre falschen Dinge hereinfallen. Ihr sollt damit nichts zu tun haben. Ihr seid doch Geliebte. Er schreibt, ihr aber, Geliebte, ihr seid doch Geliebte. Ja, von mir, aber genauso von Gott. Ja, wenn ihr euch an Vers 1 erinnert, fängt ja Judas an. Judas, er schreibt, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt sind. Ja, ihr seid doch Geliebte Gottes. Deswegen bleibt auch an ihm. Ja, deswegen weicht nicht von seinen Dingen ab, von seiner Lehre, von seiner Liebe. Bleibt in ihm. Wie? Wie können wir in ihm bleiben? Wie können wir uns da schützen? Und da bringt er diesen ersten Punkt, gedenkt. Er sagt, ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln und unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Gedenke. Ja, denk an das, was vorausgesagt wurde. Lass dich nicht von diesen Irrlehrern überraschen. Die wurden doch schon im Alten Testament vorausgesagt. Ja, 5. Mose 13, 5. Mose 18, viele Propheten haben davon geredet. Ja, dann wurden diese falschen Propheten von Jesus direkt vorausgesagt. Aber Judas geht jetzt hier auch darauf ein, was die Apostel von Jesus vorausgesagt haben. Und zwar fasst er es eigentlich so in Vers 18 kurz zusammen und damit tut er eigentlich auch so diesen ganzen Mittelteil von seinem Brief zusammenfassen. Das ist nämlich, er sagt, alles, was ich euch eigentlich bisher geschrieben habe, das haben euch doch die Apostel alle schon gesagt, aber ich will euch wieder daran erinnern, dass es euch präsent ist und dass es euch warnt. Ja, was haben sie vorausgesagt? Vers 18, sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Ja, Spötter, vielleicht erinnert ihr euch an Vers 8 und Vers 9, da geht es auch um, ja, beschreibt er auch diese falschen Propheten als Spötter, ja, dass sie andere lästern, dass sie Herrschaften verachten, ja, dass sie sich auch nicht Gott als Herr unterordnen wollen, dass sie sich in der Gemeinde nicht sagen lassen wollen. Es sind Spötter. Und zwar, diese Spötter, sie leben in gottlosen Begierden. Das ist sein zweiter Punkt hier. Ja, sie leben nicht nach den Geboten Gottes. Und was Judas hier dann auch in seinem Brief noch besonders auch beschreibt, dass sie zum Beispiel in Unzucht leben, haben wir in Vers 7 gelesen. Ja, es sind Spötter, die in gottlosen Begierden wandeln. Ein paar Stellen, wo haben die Apostel das vorausgesagt? Wir haben wahrscheinlich die meisten davon schon gelesen. Ich will kurz drei Stellen mit euch durchgehen. Schlagt mit mir auf 1. Timotheus 4, wo zum Beispiel der Paulus das schon als Apostel das schon vorausgesagt hat. 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, das ist eine Formulierung in der Bibel, die haben wir nur hier, der Heilige Geist hat es ganz ausdrücklich gesagt, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ja, das sind Lügenredner unterwegs. Und die bringen Lehren, er nennt sie sogar Lehren von Dämonen, ja, teuflische Lehren. Nur ein Brief weiter, 2. Timotheus 4. Schreibt Paulus nochmal an den Timotheus, Vers 2 bis 4. 2. Timotheus 4, 2 bis 4. Fordert ihn auf, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Jetzt warum? Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Er sagt, viele werden auf falsche Lehrer hören und sie wollen das sogar, ja, weil sie nicht auf die Wahrheit hier im Wort hören wollen. Lieber Dinge, die fürs Ohr angenehmer sind, ja, wie toll wir Menschen sind oder einfach nur, wie lieb Gott uns hat und er nimmt ja alle an. Ja, das hört sich für uns oft in unseren Ohren irgendwie schöner an. Und er sagt, da werden viele drauf hören wollen. Das heißt, es wird auch viele falsche Lehrer geben, die das verkündigen werden. Und noch eine Stelle, 2. Petrusbrief, wo Petrus das voraussagt. 2. Petrus ist ja sehr ähnlich zum Judasbrief, vor allem das zweite Kapitel. Und in 2. Petrus 3 sagt Petrus da was sehr Ähnliches. Vers 1 bis 3, 2. Petrus 3, 1 bis 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Aposteln schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Also sagt auch, die Apostel haben es vorausgesagt. Und was? Dass ihr zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Wiederkunft des Herrn? Ja, ach, euer Herr Jesus, der kommt doch sowieso nicht. Und spotten darüber. Also es wurde von den Aposteln vorausgesagt, sagt Judas. Und zwar verschiedenste Formen von Irrlehrern. Ja, manche, die können sehr gesetzlich sein. Ja, nur wenn du das und das und das und das machst, nur dann kannst du gerettet werden. Andere, und das waren eher die jetzt hier bei Judas, die können sehr freizügig sein. Ach, Wir können doch alle tun, was wir wollen. Gott liebt doch alle, kein Problem. Ach, Sünde, alles nicht so schlimm. Die Irrlehrer, die können beide Formen annehmen. Oder irgendwas dazwischen. Oder noch was ganz anderes. Verschiedenste Ausformungen davon sind von den Aposteln vorausgesagt worden. Und guck mal, für wann wurde denn das vorausgesagt, was Judas hier sagt? Sie sagten euch, dass zu welcher Zeit? Am Ende der Zeit. Das heißt, in der Endzeit. Für das haben das die Apostel vorausgesagt, für die Endzeit, für das Ende der Zeit. Und Judas sieht es jetzt als erfüllt an. Warum? Die Endzeit, die hat begonnen, als Jesus auf die Erde kam. Und sie wird enden, wenn er wiederkommt. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Für diese Zeit, also für unsere Zeit, wurde das vorausgesagt. Das hat schon bei Judas begonnen und es geht bis zu uns und es wird weitergehen, bis der Herr wiederkommt und das Gericht über sie vollstrecken wird. Bevor wir hier weitermachen, kurzen Einschub. Judas sagt hier, der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Ja, er als ein Halbbruder Jesu, er nennt Jesus hier den Herrn Jesus Christus. Die Irrlehrer, ja, die haben vielleicht auch von Jesus geredet, aber die haben dieses Herr auf jeden Fall weggelassen. Judas, er nennt ihn immer nur entweder Jesus Christus oder Herr Jesus Christus. Es geht ihm wirklich darum, diese Gottheit Jesu auch immer wieder rauszustellen. Ja, weil Vers 4 haben wir es gelesen, was die Gottlosen tun. Sie tun die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ja, wo die Herrschaft Jesus verleugnet wird, da muss man sie neu betonen. Wir dürfen Jesus definitiv auch einfach nur Jesus nennen. Da drücken wir mehr so diese persönliche Beziehung aus. Das ist auch in Ordnung. Aber es kommt in der Bibel, außer jetzt in den Evangelien, wo also außer so direkte persönliche Berichte jetzt sind und wo die Leute oft noch gar nicht so gecheckt haben, wer Jesus wirklich ist. Ja, außer da wird im Neuen Testament fast nur vom Herrn Jesus oder von Jesus Christus gesprochen. Und ich denke, das ist auch für unsere Zeit immer wieder gut. Ja, Jesus einfach mal nur Jesus nennen. Aber auch immer wieder Herr Jesus zu sagen, um nicht nur diese Freundschaft auszudrücken, sondern genauso sein Herr sein. Ja, da in allem das richtige Maß zu finden. Denn Judas macht es hier ganz bewusst und auch sonst ist das Neue Testament. Ja, Judas fängt an, Judas, Knecht Jesu Christi. Ja, man findet es im Neuen Testament nie, dass sich jemand Freund Jesu Christi nennt. Jesus nennt uns seine Freunde. Aber von den Schreibern da im Neuen Testament hat sich niemand der Freund Jesu genannt, sondern immer Knecht Jesu. Deswegen Herr Jesus zu sagen, ist definitiv auch gut und sollte wirklich da auch ausgewogen sein. Also das nur so als kurzer Einschub. Weil es wurde vorausgesagt, viele werden das nicht wollen. Ja? Und sag mal, in unserer Zeit ist es vermehrt so, dass es oftmals auch einfach nur so um einen Kumpel Jesus geht. Ja? Und dann einfach Jesus, auch den Herrn Jesus zu nennen, ist sehr gut und wichtig. Es wurde also vorausgesagt, dass es auch viele andere geben wird. Und in Vers 19 sagt Judas jetzt über sie, diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ja, die sind es, die diesen ganzen Schlamassel in die Gemeinde reinbringen. Nicht wir, sagt Judas, die sind's. Und jetzt zeigt er das anhand von drei Dingen, ja, wieder so eine Trias, wie der Judas öfters hat, zeigt das wieder auf. Das erste, sie sind's doch, die Trennungen verursachen. Nicht wir spalten, die tun es. Ja, wahrscheinlich hat der Judas sich öfters mal anhören müssen, wie er mit seinem harten Urteil, dass er da ja spaltet. Da sagt er, nein, die sind's. Wird ja öfters mal gesagt, so, ach, immer so eine klare Lehre und alles, das spaltet doch nur. Wir sollen viel mehr nur auf das achten, was uns eint. Weil Lehre das spaltet. Ja, Lehre kann spalten, aber richtig angewandt spaltet eine gute Lehre eigentlich nur die Christen von den Nichtchristen. Biblisch gesehen spaltet falsche Lehre die Christen. Viel mehr, als dass es die richtige tut. Die richtige kann es auch, weil wir sind Menschen und wir wenden es nicht richtig an und hängt ganz viel an uns. Aber biblisch gesehen spaltet eher die falsche Lehre unter den Christen. Vielleicht musste Judas sich auch das auch anhören und sagt, nein, wir müssen hier standhaft bleiben. Es geht um die Wahrheit von Jesus Christus. Wenn wir den falschen Jesus haben, dann haben wir keine Rettung, wir haben keine Hoffnung. Weil allein der Herr Jesus Christus rettet, der für mich am Kreuz gestorben ist und für meine Sünden bezahlt hat. Wenn man irgendwas davon ablehnt, dann kann man nicht gerettet werden. Dann hat man das gleiche Schicksal wie diese Irrlehrer. Also das ist das Erste, was er da sagt. Das Zweite, sie sind irdisch gesinnt. Und das Dritte, sie haben den Geist nicht. Ja, sie haben sich vielleicht für was Besseres gehalten, dachten, dass sie besonders geistlich sind. Aber Judas macht hier klar, nein, die mögen hoch daherreden. Ja, die können sonst was sagen. Das sind Leute, die haben den Geist, den Heiligen Geist gar nicht mal. Die sind gar nicht wiedergeboren, die gehören nicht zu uns. Die denken nur irdisch, ja, denken auf diese Welt bezogen, denken für ihren Bauch, für ihren Vorteil. Die haben den Geist gar nicht. Manche, die gibt es, die reden so viel vom Heiligen Geist, sagen, was sie in der Kraft des Heiligen Geistes alles tun, aber die haben ihn gar nicht. Nicht Wunder beweisen, dass man den Heiligen Geist, dass man in Gottes Familie geboren wurde, sondern ein veränderter Charakter, die Frucht des Geistes. Und das sind nicht Wunder, sondern das ist, was der Herr an uns wirkt. Ja, diese neue Schöpfung, die zeigt, wer wirklich dazugehört. Deswegen so dieser erste Punkt, man soll vor den Irrlehrern nicht überrascht sein. Die sind angekündigt von den Aposteln. Und sich daran zu erinnern, dass es sie gibt und dass es viele davon gibt, auch noch heute, das ist der erste Schutz, den uns das Wort Gottes hier nennt. Das heißt, du musst deine Bibel kennen. Du musst das, was auch darüber gesagt wurde, also nicht nur sich darauf zu fokussieren und nur noch überall nach Irrlehrern Ausschau halten, das wäre jetzt auch falsch. Ja, in der Ausgewogenheit, ja, vor allem auf Jesus Christus, ihn erkennen wollen. Aber auch diese Dinge musst du kennen. Ja, du musst deine Bibel kennen, du musst nicht nur ein paar Lieblingsverse kennen. Auch diese Dinge, selbst wenn sie nicht so schön zu lesen sind, auch das muss man kennen, um sich wirklich davor schützen zu können. Also das war die erste Aufforderung, die Judas hier gibt. Denkt daran, das gibt sie, lasst sie nicht überraschen. Der zweite Schutz, den er hier nennt, Vers 20 und 21, ist, sich bewusst zu machen, was man in Gott hat, was man in Jesus Christus hat. Deswegen der zweite Punkt, erhalte dich in der Liebe Gottes und investiere dafür in den Glauben. Er beginnt wieder, Vers 20, mit, ihr aber, Geliebte. Im Kontrast zu dem, was er über diese Abtrünnigen gesagt hat, ja, ihr aber, ihr seid anders. Und deswegen habe ich eine Aufforderung für euch. In Vers 20 und 21 steht eigentlich nur eine einzige Aufforderung. Je nach Übersetzung wird es deutlich oder auch nicht. Hier in meiner revidierten Elberfelder von 2006 wird es nicht so deutlich, leider. Vielleicht in anderen Übersetzungen wird es klarer. Da steht eigentlich nur die eine Aufforderung: Erhalte dich in der Liebe Gottes. Und dann gibt es drei Dinge, die das erklären. Ja, gibt es drei Partizipien, die erklären, wie man sich in der Liebe Gottes erhält. Und zwar ist das erste, sich auf den Glauben erbauen. Das zweite, im Geist beten. Und das dritte, die Barmherzigkeit Jesu erwarten. Durch die drei Dinge hält man sich selber in der Liebe Gottes. Weil das ist sein zweiter Schutz, sich darin zu erhalten. Das bedeutet, man ist schon in dieser Liebe. Ja, das ist jetzt wichtig dafür, wenn er sagt, erhalte dich selber in der Liebe Gottes. Nicht, dass jetzt hier jemand meint, oh, jetzt muss ich irgendwas tun, dass Gott mich weiter liebt. Nee. Er sagt, erhalte dich da drin. Das bedeutet, ich bin schon drin. Und jetzt muss ich gucken, dass ich drin bleibe. Wie komme ich rein, dass ich in der Liebe Gottes bin? Durch Jesus Christus. In ihm zeigt Gott seine Liebe. Ich will da gleich noch ein paar Verse dazu lesen. Ja, also, man muss zu den Geliebten in Christus gehören und dann ist man auch für Jesus Christus bewahrt, wie wir es in Vers 1 gelesen haben. Man ist wirklich da bewahrt. Aber nicht einfach nur, Gott macht so und man ist da drin bewahrt, sondern er gibt uns auch immer wieder die Aufforderung, da auch mitzumachen. Gott ist derjenige, der es bewirkt, aber er gibt auch bestimmte Mittel, wie er das wirken will. Und da nimmt er uns nicht aus und sagt, halte dich in dieser Liebe. Ja, wir müssen uns immer wieder da rein bewusst in die Liebe Gottes reinversetzen, weil wir halt so schnell vergessen, weil wir vielleicht zweifeln. Deswegen müssen wir uns immer wieder selber das bewusst machen. Wie zum Beispiel David im Psalm 102 sagt er ja, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ja, David redet selber zu seiner Seele. Und nicht, weil er schizophren ist, sondern er sagt zu sich selber eigentlich, preis den Herrn. David macht es. Ja, er fordert sich wie immer wieder selber dazu auf. Und so müssen wir uns auch selber dazu auffordern, in der Liebe Gottes zu sein. Und es ist immer wieder bewusst zu machen. Nicht, dass wir irgendwas tun müssen, dass Gott uns weiter liebt. Das wäre völlig falsch verstanden. Wir müssen nichts tun, dass Gott uns weiterhin liebt. Nur in Jesus Christus sein. Dann gilt uns seine Liebe. Aber wir müssen es uns bewusst machen. Hier geht es was, das ist für uns. Nicht, dass wir Gott irgendwas beweisen müssen. Für uns müssen wir es uns bewusst machen. Und so schützen wir uns vor den falschen Lehren dann. Weil wir uns dann an Gott erfreuen. Ja, weil wir in seiner Liebe uns geborgen wissen. Dann erfreuen wir uns daran und schützen uns automatisch gegen falsche Dinge. Und deswegen, lass es dir vom Feind nie einreden, dass Gott dich nicht lieben würde. Wenn du in Jesus Christus bist, dann liebt er dich. Selbst in dem Moment, in dem du sündigst, liebt er dich. Er hat doch auch dafür bezahlt. Selbst in dem Moment liebt er dich noch, weil er Christus liebt. Und wenn du in Christus bist, dann liebt er dich. Wenn du das nicht glaubst, wenn du daran Zweifel hast, dann ist das Unglaube, das hat er nicht verdient. Er hat es bewiesen, dass er doch vertrauenswürdig ist. Deswegen lass dir das niemals nehmen, es steht geschrieben. Ja, um euch diese Liebe Gottes nochmal zu vergewissern, will ich einfach nur ein paar Bibelstellen vorlesen, ohne groß was zu sagen. Einfach will ich sie hintereinander weglesen. hör sie am besten einfach nur an. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, nimm das so für dich in Anspruch. Und tu jeden Zweifel weg. Johannes 3, 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat die Welt geliebt, dass er Christus für uns hingab. Johannes 15, Vers 9. Sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr der Vater den Sohn liebt. So hat er auch uns geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Römer 5, 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Christus starb deswegen für uns. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch, ja, ist immer noch in meiner alten Natur, in den Sünden lebe. Was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat mich geliebt und sich deswegen selber für mich hingegeben. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Und noch 1. Johannes 4, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Nicht wir haben Gott geliebt, er hat uns geliebt und seinen Sohn für uns gegeben, dass unsere Sünden bezahlt werden. So groß ist seine Liebe. Glaub diesem Wort, dass du von Gott geliebt bist, weil du zu Jesus Christus gehörst. Glaub diesem Wort. Erhalte dich selber da drin. Mach es dir immer wieder bewusst, entgegen jedem Zweifel, der aufkommen will. Das ist dieser Schutz, den Judas uns dazu auffordert. Entgegen falscher Lehren oder Zweifel, die uns in Gedanken eintrichtern wollen. Also, das ist die Aufforderung in Vers 20 und 21. Aber wie erhält man sich in dieser Liebe? Wieder drei Dinge, die uns Judas nennt. Also er mag die Zahl 3. Das erste, erbaue dich auf deinem heiligsten Glauben. Ja, Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Um dich der Liebe Gottes in Verführung oder auch in schweren Zeiten bewusst zu sein, musst du wirklich auf einem festen Fundament stehen, auf diesem festen Fundament des Glaubens. Ja, dass du auf diesem festen Fundament wirklich gebaut hast. Ja, und nicht mit Heu und Stroh, sondern mit Dingen, die Bestand haben. Was ist dieses Fundament? Das sind die Worte Jesu. Ja, können wir ans Ende der Bergpredigt gehen, da vergleicht Jesus seine Worte mit diesem festen Fundament. Wenn man auf diesem festen Fundament steht, auf den Worten Jesu, da Glauben hat, dann kann der Wind rütteln und schütteln und unser Glaubenshaus, das fällt nicht ein. Das ist sicher. Aber dazu musst du den Glauben kennen. Ja, du musst das Wort Gottes kennen, was Gott darin sagt. Ja, du musst dich investieren. Du musst in die Schrift gehen. Da hat jeder selber die Verantwortung. Und dann, wenn dann der Teufel kommt und dir zum Beispiel die Liebe Gottes strittig machen will, dann kannst du sagen, nein, hier, genau hier, ich schlage es auf, hier steht es geschrieben. Und es ist manchmal vielleicht wirklich gut, es aufzuschlagen und sich selber laut vorzulesen. Hier steht es geschrieben. Und es ist mein Glaube. Und Jesus Christus vertrauenswürdig. Erbaue dich auf dem heiligsten Glauben. Das Zweite, das er nennt, wie man sich in der Liebe Gottes erhält, immer noch Vers 20, betet im Heiligen Geist. Und damit ist jetzt nicht irgendein spektakuläres Gebet gemeint, das ganz speziell zum Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist oder wie auch immer, was auch immer da für Vorstellungen da sein können. Das ist da gar nicht gemeint. Das ist kein, unbedingt kein besonderes Gebet, sondern es ist ein vom Geist geleitetes Gebet. Er wird in uns das Gebet. Schlagt mal mit mir Galater 4, Vers 6 auf. Wo uns das auch gesagt wird. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne, also Söhne Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also jeder, der ein Sohn Gottes ist, oder allgemeiner gesagt ein Kind Gottes, in den kommt Gottes Geist, Gott wohnt in ihm, und der Geist ruft in uns, Abba, Vater. Der Geist betet in uns, er ruft zum Herrn in uns, und er bewirkt dieses Gebet in uns. Das ist das Gebet im, oder man könnte sagen, durch den Heiligen Geist. Oder in Römer 8, Vers 26, heißt es auch, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Ja, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht weiß man überhaupt nicht an sich, was man beten soll, oder man denkt mal, das ist alles so unwürdig, was habe ich schon zu beten, zu sagen? Das ist schön, wenn es was wissen würde, aber traut sich das vielleicht auch nicht. Aber er sagt, ja, wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Er nimmt sich an, wie er sich gebührt. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Ja, wir denken, was wir denken, was wir beten wollen, das ist gar nicht würdig. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Geist verwendet sich vor dem Vater für uns. Er nimmt auch unser Gebet und macht es vor dem Vater angenehm. Und er betet selber für uns als unser Fürsprecher. Ja, das ist das Gebet durch den Heiligen Geist oder im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er selber, er bewirkt das Gebet in uns. Und er ist derjenige, der selbst in uns betet. Und deswegen bete zu Gott im Bewusstsein, dass der Heilige Geist dein Gebet begleitet. Natürlich, wir können auch Dinge beten, die sind einfach falsch. Und dann können wir dann nicht sagen, ja, der Heilige Geist hat es in mir bewirkt. Er wird nur Dinge in uns bewirken, die im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Darin können wir dann auch prüfen, okay, war es jetzt gerade doch eher von mir oder nicht? Aber wenn wir wirklich im Einklang mit dem Wort Gottes beten, mach dir bewusst, der Heilige Geist, er begleitet dein Gebet, und selbst wenn wir was Falsches beten, er bringt nur das Richtige vor den Vater. Und dann erwarte aber auch eine Antwort auf dieses Gebet, wenn der Geist es begleitet. Ja, Gott selber begleitet unser Gebet. Da können wir wirklich eine Antwort auch erwarten. Das ist dieser zweite Punkt, sich in der Liebe Gottes zu erhalten, zu beten. Wirklich vor den Herrn immer wieder zu kommen. Und auch hier will ich nochmal so einen kleinen Exkurs einschieben. Und das heißt hier, betet im Heiligen Geist. Ja, es steht hier nicht, betet zum Heiligen Geist. es ist, auch wenn es keine Sünde ist, der Heilige Geist ist Gott, es ist jetzt keine Sünde. Aber was uns so als Prinzip im Neuen Testament gesagt wird, ist, bete zum Vater im Namen oder in der Person Jesu durch oder im Heiligen Geist. Eigentlich, wir finden fast nur mit ganz wenigen Ausnahmen Gebete zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu. Ja, das heißt, man kommt in der Person Jesu, also auch in der Erlaubnis Jesu. Ja, ich kann mich ja nur vor den Vater trauen, weil ich durch Jesus dorthin komme. Wenn ich ohne Jesus zu Gott kommen würde, würde ich vergehen, aber ich komme durch Jesus oder im Namen Jesu zu ihm, zum Vater. Und dann aber auch im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist, er ist derjenige, der das Gebet dann auch von Vater bringt, das Gebet bewirkt. Das ist so das Allgemeine. Deswegen heißt es, betet im Heiligen Geist und jetzt zum Beispiel nicht zum Heiligen Geist. Das ist so das Normale. Zum Vater im Namen Jesu durch den Geist. Und jetzt noch das Dritte, wie er sagt, erhaltet euch in der Liebe. Das ist dann in Vers 21. Indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ja, schau dir die Barmherzigkeit Jesu an, wie er dich errettet hat. Schau dir seine Barmherzigkeit, seine Gnade an und halte dir das fest. Halt's dir immer wieder vor Augen. Aber erwarte auch Jesu Wiederkunft, wenn er dir dann seine Barmherzigkeit endgültig im ewigen Leben bringen wird. Halte dir das beides immer wieder vor Augen, darin die Barmherzigkeit Jesu. Erwarte das. Er ist dir wirklich gnädig, barmherzig. Also, richte deinen Blick immer wieder auf die Herrlichkeit Gottes, um dich wirklich in seiner Liebe zu bewahren. Bete. Bete zum Herrn und festige deinen Glauben durch das Wort. So schützt du dich auch vor Irrlehrern. Diese beiden Hauptpunkte, das waren jetzt Dinge, die kann jeder Einzelne für sich tun, aber wir sollen es ja auch als ganze Gemeinde tun, uns wirklich daran erinnern und uns auch in der Liebe Gottes halten. Aber jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, rette andere, hilf Strauchelnden, Vers 22 und 23. Wenn das mal jemand nicht schafft, für sich selber, dann sollen wir da wirklich auch anderen helfen. Der Text ist jetzt ein bisschen schwierig, weil im Griechischen gibt es da zwei verschiedene Abschriften vom Judasbrief. Manche, die haben da so zwei Gruppen, wie hier zum Beispiel die Elberfelder, die ich habe. Ja, zwei verschiedene Menschengruppen, die jetzt aufgezählt werden. Man hat aber auch Handschriften gefunden, die haben da drei verschiedene Gruppen. Das liegt nicht an der Übersetzung, sondern dass es wirklich verschiedene Abschriften gibt. Irgendjemand hat da mal vor Jahrhunderten mal einen Fehler im Abschreiben gehabt und man weiß bis heute nicht ganz genau, welches der richtige Text ist. Es spielt aber keine Rolle, muss man jetzt keine Angst haben, weil es sagt jetzt nichts anderes aus. Ja? Ob es jetzt genau zwei oder drei Gruppen sind, das eine ist nur ein bisschen unterscheidet, ein bisschen mehr. Also es macht keinen Unterschied. Ich denke, es meint hier drei Gruppen. Das ist zum Beispiel, was die Elberfelder unten noch in der Anmerkung hat. Nach anderen Handschriften handelt es sich um drei Gruppen. Und zwar die erste Gruppe, über die lesen wir dann, der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Das ist diese erste Gruppe, die zweifelt wegen diesen Irrlehrern. Die zweifelt, ja, was ist jetzt das Richtige? Aber die gehören zu uns, der Gemeinde, die sind gläubig und bei denen heißt jetzt, erbarmt euch über solche Geschwister. Ja, zeigt ihnen die Wahrheit auf, tadelt sie jetzt nicht wegen ihrem Unglauben. Er sagt, erbarmt euch über sie, helft ihnen. zeigt ihnen das Falsche auf, aber zeigt ihnen doch dann auch das Richtige auf. Ja? Zum Beispiel die Liebe Gottes, wie sie sich darin erhalten können. Helft diesen Leuten. Das finde ich dann auch eine Aufforderung an jeden Einzelnen. Erbarmt euch darüber, wenn ihr so jemanden kennt. Dann die zweite Gruppe, über die heißt es, der anderen rettet, indem er sie aus dem Feuer reißt. Bei denen ist schon akuter, ja? Die sind vielleicht schon bei diesen Irrlehrern oder sie sind kurz davor, dass sie diesen Dingen glauben. Und da muss man manchmal Leute wirklich vor sich selber retten und auch hartnäckig bleiben, selbst wenn sie es vielleicht nicht wollen. Er sagt, reißt sie raus. Ja, das ist ein starker Ausdruck. Bewahrt sie wirklich mit aller Kraft vor diesen Irrlehrern und auch vor dem Feuer, vor dem Gericht, das sie sonst erwartet. Bei manchen solchen Leuten weiß man vielleicht nicht mal, sind es wirklich jetzt Christen, sind es wirklich unsere Geschwister? Erstmal egal, reiß sie da raus und wenn sie sich rausreißen lassen, dann hast du eine berechtigte Hoffnung, dass es vielleicht wirklich so ist. Reiß sie raus. Und dann wird uns noch die dritte Gruppe gesagt, der dritten aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Das sind jetzt Leute, die sind schon tief in diese Irrlehre verstrickt. Haben total falsche Ansichten über Gott, über das Evangelium. Vielleicht sind sie sogar welche von den Irrlehrern selber. Und das sagt er aber auch, erbarmt euch über sie. Aber mit Furcht, hier ist Vorsicht geboten. Nicht, dass du auch noch in diese falschen Dinge verstrickt wirst. Auf das bezieht sie wahrscheinlich auch dieser Ausdruck, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid oder Gewand hast. Ja, damals, nach dem Gesetz von Mose, mussten mehr Kleidungsstücke, die mit Aussatz, also mit so einem Ausschlag, befallen waren, die mussten verbrannt werden. 3. Mose 13 steht es, weil Aussatz ist auch so ein Bild für Sünde. Und diese Leute hier, die sind wirklich schon von dieser Irrlehre so in Sünde verstrickt. Ja, wie wenn sie Aussatz hätten, ist dieses Bild. Die sind da tief in Sünde drin. Ja, wahrscheinlich meint es auch irgendeine sexuelle Freizügigkeit, wie wir es ja immer wieder auch im Judasbrief lesen, dass sie in solchen Sünden auch drin sind, weil diese falschen Lehrer, ja, die leben in Ausschweifung, wie wir in Vers 4 lesen, oder in Unzucht, Vers 7. Und da sagt er, der Judas, hasse das. Hasse diese Sünden und alles, was damit befleckt wird. Hasse das. Ja, das heißt, nimm dich davor wirklich in Acht. Nimm das auch nicht auf die leichte Schulter. Habe da wirklich einen Hass davor. Damit du nicht auch in diese Sünden reinkommst, mit in Berührung kommst, dass du dich auch nicht damit identifizierst, wenn sie dich vielleicht locken, diese Sünden. Ja, und deswegen halte sogar die durch diese ganze Sünde befallene Kleidung. Ja, hass selbst diese Dinge. Ja, nimm das wirklich ernst. Und trotzdem sagt er, erbarmt euch über diese Leute. Lass nicht von diesen Leuten ab. Erbarmt euch auch über die, dass ihr sie vielleicht rausreißen könnt. Und trotzdem erwarnt. Weil nur wer selber gerettet ist und dann sicher steht, kann andere retten. Ja, nur wer ein guter Schwimmer ist, kann andere vor dem Ertrinken retten. Nur wer selber einen sicheren Stand auf diesem Fundament des Glaubens hat, der kann anderen einen Rettungsring zuwerfen und sie rausziehen. Wer keinen sicheren Stand hat, der geht selber über Bord. Deswegen nimm die Dinge nicht leichtfertig, sondern pass da wirklich auf. Wenn wir den Text jetzt so zusammenfassen, dann sagt uns Judas, lass dich nicht von falschen Lehren überraschen. Die gibt es wirklich zuhauf. Lass dich nicht überraschen, aber erbaue dich in der Liebe Gottes. Ja, schütz dich auch damit, dass du dich in der Liebe Gottes erbaust, indem du selber in die Schrift gehst, dass du gewappnet bist, indem du am Gebet festhältst und indem du dir wirklich Jesus Christus vor Augen hältst. Und dann stehst du fest genug, um auch andere aus den Fängen Satans zu befreien. Und wenn du dann feststehst, dann will ich jetzt einfach mal jeden da bitten, weil Judas die Dinge wirklich ernst nimmt, ja. Sagt, reiß andere aus dem Feuer. Wenn du wirklich sagst, dass du da feststehst, dann überleg mal in deinem Umfeld, ob du da Leute kennst, die mit falschen Lehren liebäugeln. Ja, weil vielleicht klingt es ja so interessant. Ja, oder so auch spirituell. Ja, wie auch in Esoterik und all diese Dinge. Hört mir dann immer von Leuten solche Dinge. Egal. Wenn du jemanden kennst, der mit solchen falschen Dingen liebäugelt, oder auch jemanden kennst, der so in einer falschen Tradition aufwuchs, dass es nichts mit dem Evangelium zu tun hat, wie wir zum Beispiel auch letzten Sonntag gehört haben, wenn du so jemanden kennst, dann überleg, wie du solchen Leuten helfen kannst. Erbarme dich über sie, reiße raus aus dem Feuer. Sieh das mal, wie jeder für sich überlegt. Aber ich will mit einer Ermutigung enden. Weil der Judas endet auch mit einer Ermutigung. Aber auf die wollen wir erst in der nächsten Predigt eingehen. Die Ermutigung ist, vertraue wirklich auf den alleinigen Gott. Weil er kann dich bewahren vor diesen falschen Dingen. Könnt ihr euch mal selber durchlesen, Vers 24 und 25. Wo nochmal so ein Lobpreis darauf kommt. Der Herr kann uns bewahren. Wir können es nicht, aber der Herr kann. Und deswegen wollen wir ihm auch Danke dafür sagen. Ich bete noch. Vater, vielen Dank, dass wir wirklich von dir geliebt sind in unserem Herrn Jesus. Dass du uns auch bewahrst, weil du es deinem Sohn versprochen hast. Vater, und helf uns da jetzt bitte auch, wirklich den Ernst der Lage zu erkennen, selber auch das dann zu tun, was du uns sagst, uns wirklich auch in deiner Liebe zu erhalten. Hilf uns da bitte, das immer wieder vor Augen zu haben, wie sehr du uns liebst in Jesus. Vater, danke dafür, danke für diese Gnade, dass in Jesus Vergebung der Sünden da sein darf. Dass er alles vollbracht hat am Kreuz. Danke dir. Hilf uns bitte, das vor Augen zu haben. Dass wir darauf uns erbauen, dass wir wirklich auch Beter werden, die im oder durch den Geist beten. Schenke uns das bitte, Herr. Und lass uns wirklich auf die Barmherzigkeit Jesu auch sehen. Dass seine Wiederkunft in ja, uns das alles dann im ewigen Leben in vollkommener Weise zuteil wird. Vater, da hilf auch bitte, aber genauso auch, wenn wir andere retten können. Hilf da wirklich jedem aus unserer Gemeinde, dass er standhaft ist in diesen Dingen, um wirklich auch anderen helfen zu können. Bitte ich dich für uns. Bitte jetzt auch, dass du noch wirklich in jedem Einzelnen wirkst, im Nachdenken über die Worte und das Auswirkungen aufs Leben hat. Oder du auch dadurch noch Menschen rettest, die nicht zu dir gehören hier. Vater, danke dafür, dass du so gut und gnädig bist. Amen.